Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem sommerlichen Podcast.
Es ist sehr sommerlich, Thomas, es ist sehr heiß und ich hatte auch insgeheim ein bisschen gehofft, dass wir uns diese Woche ein bisschen ausruhen können nach dieser Spezialfolge in der vergangenen Woche zum Apothekenprotest. Guckt euch das gerne nochmal an, wer es noch nicht gesehen hat. Aber es ist natürlich nicht so, wir haben viel zu viel hier auf dem Zettel stehen, worüber wir heute sprechen müssen. Das heißt, wir müssen noch schneller sprechen, wir müssen uns kurz fassen und müssen jetzt durchgaloppieren.
Ich finde, wir sollten die nächste Ausgabe definitiv irgendwo gegen entweder in der Badewanne sitzend oder im Planschbecken oder sonst irgendwo, finde ich, sollten wir die aufnehmen. Früher haben wir das mal an der Ostsee gemacht, da ging das noch. Da konnten wir uns das noch leisten. Jetzt ist ja einfach alles kaputt. Und ich glaube, der Lauterbach
macht. Ich weiß nicht, ob die Badewanne oder. Ja, aber da müssen wir wirklich vielleicht einen reinen Audio-Podcast aufnehmen und die YouTube-Version weglassen, wenn wir das in der Badewanne oder Planschbecken machen.
Ich finde, man sollte auch den Hörerinnen und insbesondere den ZuschauerInnen auch die eine oder andere Zumutung nicht ersparen. Das ist ja bei dir ganz anders als bei mir.
Ne? Damit sind wir auch schon bei Herrn Lauterbach. Wir wollten eigentlich noch einen kleinen, noch einmal kurz über die Demo reden. Ich glaube, da ist jetzt aber wirklich auch schon viel zugesagt. War schön. Wir warten einfach auf die nächste und machen dann dazu noch mal was. Ich habe aber hier noch stehen Fiebersaft, Retax, E-Rezept, die anderen Retaxationen, Präqualifizierung, Gesundheitskioske. Also wir haben einiges zu machen. Tom, womit willst du anfangen?
Das ist eine gute Frage. Zuerst mal mit dem Gedanken, also wenn ich das alles so, was die letzten gefühlt 48 Stunden aufgeploppt ist, wenn ich das so wahrnehme, frage ich mich, haben wir überhaupt eine funktionierende Arzneimittelversorgung in Deutschland? Ja, also nicht, weil ich der Innovation entgegenstehen will, sondern man fragt sich so ein bisschen, woher kommt das jetzt alles? Also das eine oder andere war ja schon anberaumt oder so, aber dazu vielleicht auch später, warum jetzt? Ja, warum jetzt in dieser geballten Ladung? Aber vielleicht zunächst mal zu den Fakten.
Vielleicht mal zu den Fakten, Alex,
oder?
Ja, genau. Also warum jetzt? Ist klar, der Minister hatte ja schon gesagt, er hätte ja so wahnsinnig viele Gesetze, an denen er arbeitet, die auf dem Schreibtisch hat. Anscheinend hat er jetzt angefangen, das abzuarbeiten. Und wir hatten ja im Vorfeld der Demo gesprochen. Ach, zum einen, das muss ich noch kurz vorweg schicken, wurde ich daran erinnert, dass ich die Wette gewonnen habe. Dann habe ich gesagt, naja, was heißt gewonnen, was die Beteiligung angeht. Ich finde, wir haben die beide ziemlich verloren. Ich glaube, du hattest ein Drittel gesagt, ich die Hälfte. Am Ende waren es irgendwie 99,98%. Also zähle ich nicht als Sieg, sondern als Sieg der Apothekerschaft und PTA und PKA, die sich da...
Habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, wie sehr ich mich darüber freue und auch vorher schon. Also für mich ist der Streik war ein guter Auftakt, das haben wir auch letzte Woche besprochen, zu dem, was da noch kommen mag. Und man sieht auch, dass viele Apothekenteams weiterhin im Netz zumindest offensiv unterwegs sind, sich positionieren weiter.
Ja, man sieht das in den Kommentarspalten von, was machen wir als nächstes und so.
Ja, von Apotheker ad hoc, muss man auch sagen, genau. Also es gibt eine hohe Bereitschaft, das nicht dabei zu belassen. Und man spürt es auch in den Kommentarspalten, finde ich, bei Apotheker ad hoc, dass wirklich sehr viele Themen noch viel stärker als schon in der Vergangenheit kommentiert werden. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja, und aber es geht ja jetzt gerade nicht um Krankenkassen, sondern um die vielen Dinge, die sich das Ministerium der Minister da gerade ausgedacht haben, um
die Nation zu beruhigen. Wir probieren es mal so ein bisschen zu sortieren. Also wir hatten ja auch die Befürchtung geäußert, dass im Vorfeld des Protestes praktisch die Politik den Apotheken so ein bisschen was hinwirft, damit sie Ruhe geben. Das ist jetzt im Nachhinein passiert über die Änderungsanträge aus den Ampelfraktionen, also SPD, Grüne, FDP. Die haben jetzt zu dem Alp-VVG, das ist das Lieferengpassgesetz, dazu ihre Änderungsanträge eingebracht. Also sozusagen die parlamentarische Korrektur dessen, was aus dem Ministerium gekommen ist. Und da sind ja jetzt in der Tat ein paar Sachen aufgenommen worden von den Apotheken, die denen wichtig sind. Ich glaube, am wichtigsten kann man sagen, eine massive Einschränkung der Nullretaxation und eine auch de facto Abschaffung der Präqualifizierung für Apotheken.
was schon mal der richtige Weg ist. Wenn man das jetzt noch komplett durchsetzen würde, dann wäre es genau richtig. Also gerade beim Thema Null-Retax hatten wir in den letzten Tagen massive Aufreger, weil ja zum Beispiel die IKK Classic in der Apotheke hergestellten Fiebersaft für Kinder, mit denen die Notfallversorgung sichergestellt wurde, mit einer Null-Retax besegnet hat, weil da irgendwas ein Wort
fehlt. Also muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, da sind diese Arzneimittel nicht da, die Fertigarzneimittel, die Apotheken stellen das her unter großem Aufwand und dann fehlt die exakte Dosierangabe auf dem Rezept und dann wird da eine Apotheke, wir hatten ja einen Beispielfall, es gibt leider viele davon, die werden auch gerade gesammelt, 400 Fiebersäfte hergestellt und kriegt jetzt dafür die Null-Retax. Und ich denke, das sind Paradebeispiele dafür und wird den Apotheken in der politischen Kommunikation extrem helfen. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir da demnächst in irgendeinem dieser TV-Magazine dazu einen Beitrag sehen, weil das ist genau das, was die Leute
verstehen. Es wird auch Zeit und das ist eben nicht irgendwie, eine Ausgeburt an Bürokratie, was da passiert, sondern es ist was ganz anderes. Hier zeigt sich in der Spitze, in der Zuspitzung, aber dann leider ja auch, wie wir wissen, dann demnächst wahrscheinlich in der Fläche, dass bei den Krankenkassen eben nicht darauf geschaut wird, wird Versorgung sichergestellt und ist es gut so und müssten wir eigentlich nicht diese besondere Leistung auch besonders honorieren, sondern sie suchen eben nach der Nadel im Heuhaufen, sie suchen den Grund, warum sie am Ende eine Apotheke wirklich vorführen können und warum sie ihre Rechnungen nicht bezahlen.
So, ich finde, das hast du letzte Woche ja schon genau richtig angesprochen, dass sich im Grunde dieser Protest zwar auch gegen die Politik, aber jetzt allmählich auch gegen die Krankenkassen richten muss. Denn es ist ja das eine, ob du jetzt formal im Recht bist und einen Vertrag bis aufs letzte Komma genau umsetzt. Und die andere Frage ist, ob man das machen muss in jedem Einzelfall. Und in so einer ja wirklich Notsituation, wir reden hier von wirklich Versorgungsengpässen von Kindern, die keine Fiebersäfte kriegen, da als Krankenkasse so das durchzudrücken, das ist schon wirklich einfach schäbig. Das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, das wird so wie damals mit diesen Formretaxen, wo dann irgendwie eine täglich Tegel abgekürzt war und das retaxiert wurde. Ich glaube, das geht auch dann irgendwann der Bevölkerung zu weit, der Presse zu weit, der Politik zu weit und das wird denen auf die Füße fallen, bin ich ziemlich sicher.
Es muss denen auf die Füße fallen. Das ist gut, dass die Politik anscheinend, dass es angekommen ist, dass man sagt, bei der Null-Retax, in der großen Summe nicht dramatisch, aber im Aufwand und insbesondere aber auch in der Signalwirkung natürlich ein Thema, das wirklich zuweilen mit Niedertracht, muss man wirklich sagen, besetzt ist.
Ja.
Und dass man da jetzt anscheinend den richtigen Weg einschlägt, ist schon mal gut, erstens.
Zweitens, bei Rabattverträgen zum Beispiel, Entschuldigung, ich sage erst noch dein zweitens.
Und auch bei der Präquali einfach nochmal fragt, ist es sinnvoll, brauchen wir das gerade, stellt das Arzneimittelversorgung sicher, sondern oder macht es Arzneimittelversorgung immer komplizierter und am Ende unmöglich. Mhm. Und das ist schon mal der richtige Weg.
Wobei ich da auch sehr lachen musste, was das angeht, was die Präqualifizierung angeht. Ja, tatsächlich wird ja eine Forderung der Abda umgesetzt, dass die Apotheken davon verschont werden, in dem Sinne, dass die Politik erkennt, jemand, der eine Approbation hat oder auch eine PTA-Ausbildung hinter sich, der kann Hilfsmittel abgeben in dem Umfang und der ist dafür ausreichend qualifiziert und man muss das dann nicht nochmal extra belegen. Und dann fand ich diese Ferne, dieses BMG, die man ja immer wieder, oder war ja dann aus den Änderungsanträgen, jedenfalls der Politik, die Ferne von dem praktischen Geschehen, wirklich konnte man herrlich daran ablesen, als Beispiel für die nicht apothekenüblichen Hilfsmittel, die abgegeben werden, für die man sich also auch künftig wird präqualifizieren müssen, war der Blindenhund genannt.
Ja,
also
genau.
Apotheken dürfen auch künftig keine Blindenhunde abgeben, ohne
dafür präqualifiziert zu sein. Wissen wir alle, neben dem Beratungszimmer ist ja auch vor vielen Jahren, wahrscheinlich auch unter Ulla Schmidt, weil es ein Gutachten aus einem Lauterbach-Institut damals gab, da ist ja auch für jede Apotheke wahrscheinlich auch der Zwinger für den Blindenhund, also wie der gehalten werden muss bis zur Abgabe und so. Das ist alles damals festgelegt worden. Der Blindenhundeführerschein auch für das Apothekenteam wurde eingeführt. Wir wissen, es hat nicht so viele Abgaben gegeben dann in der Folge, aber dass es wenigstens geregelt wird.
Genau, und bleibt auch künftig verredet. Ja, wir wollen es jetzt auch darüber nicht zu sehr lustig machen. Das ist ja an sich eine gute Sache und doch wollen wir schon über dieses Beispiel. Ich glaube, wir haben schon alle ein bisschen darüber
gesprochen. Wir stellen ja nicht den Blindenhund in Frage.
Nein,
den stellen wir nicht. Dass er am besten voll erstattet wird.
Und den sollen Leute abgeben, die dafür gut ausgebildet sind. Zum Beispiel vielleicht Tierärzte, ich weiß es nicht. Genau, also bei den Retaxen muss man ja auch nochmal sagen, da wird jetzt zum Beispiel bei den Rabattverträgen, wenn die nicht eingehalten werden, kriegt die Apotheke das Honorar gekürzt, aber eben das Arzneimittel erstattet. Und das ist, denke ich, auch vernünftig und auf der Basis ist es auch nachvollziehbar, wenn es dann wiederum gut umgesetzt wird, wenn die Ausnahmen, die es ja auch gibt, von den Apotheken so genutzt werden und eben nicht überzogen werden, finde ich, dann ist das eine Maßgabe. Aber du hast es gerade schon so halb angerissen, das ist ja, da geht es ja nicht um die riesigen Summen, ne? Ich habe nochmal geguckt, der LAV Baden-Württemberg, die haben ja relativ transparent immer, was sie an Retaxationen kriegen von den Krankenkassen, die sie so bearbeiten als Verband und wie viel sie davon zurückholen. Das waren, glaube ich, in irgendeinem Jahr mal 1,5 Millionen retaxiert und 1 Million haben sie zurückgeholt. Also 2/3 einfach unberechtigt. So, wenn wir jetzt mal sagen würden, diese 1,5 Millionen wären alle Retaxe und die würden die Apotheken dann ja quasi fast alle erstattet kriegen, dann, also ich habe es mir hier irgendwo mal zusammengeschrieben, hochgerechnet wären auf alle Apotheken gerechnet ungefähr 12 Millionen im Jahr. Also wenn du sagst, dann landest du bei 9 oder 10 Millionen von den anderen Retaxen, die es dann immer noch gibt, dann ist das eher symbolisch, oder? Also da,
es ist Symbolpolitik,
kein riesiger Gewinn.
In beide Richtungen. In beide Richtungen ist es Symbolpolitik. Jetzt muss man sich aber auch noch fragen, welchen Verwaltungsaufwand, bürokratischen Aufwand gibt es bei Krankenkassen? Richtiger ja, da gibt Punkt. Es ganze ja. Retax-Abteilungen, es gibt Dienstleister, Dienstleistungsunternehmen, die sich damit befassen, auch bei
ja,
den
und
Verbänden.
In der Apotheke ja auch.
Wie viele Ressourcen werden eigentlich eingesetzt, um so einen Quatsch durchzuziehen? Ja,
ja.
Anstatt die gleichen Ressourcen dafür einzusetzen, Arzneimittel für Kinder zu besorgen, ja, befasst man sich mit so einem Plumperquatsch. Und das ist unerträglich. Und deswegen ist es gut, wenn es jetzt geändert wird. Ja.
Absolut, 100%.
Also, herzlichen Glückwunsch, Karl Lauterbach und alle anderen. Karl Lauterbach will nicht. Hast recht.
Nee.
Ja. Nee, der sagt eigentlich, retaxieren findet er persönlich schön.
Karl Lauterbach hat sein Digitalgesetz auf den Weg gebracht. Da steht also jetzt der 1.1.2024 als Tusch, verbindliche Einführung des E-Rezepts drin.
Wir gratulieren der Deutschen Ärzteschaft, die es jetzt einführen soll, und der KBV.
Wobei ich da in der Tat einen Aspekt interessant fand. Ich bin leider noch nicht bis zum Ende durchgestiegen, was das bedeutet. Und zwar sollen die KBV...
Du bist aber auch nicht der Einzige, der da nicht durchgestiegen ist, kann ich dir sagen.
Oh ja, tatsächlich. Das rumort ganz schön hier in der Gesundheitspolitik über diese Wirren, die aus diesen Gesetzen sprechen. Aber also Kassenärztliche Vereinigung und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, die sollen jetzt quartalsweise dann melden an den GKV-Spitzenverband, wie die Umsetzungsquote bei den E-Rezepten ist. Und da ist ja die spannende Frage, machen die das einfach für alle ihre Praxen in ihrem KV-Bezirk oder ist das praxenbezogen? So wie bei den Apotheken, dass ja die Krankenkassen gucken können, wie ist eigentlich die Rabattvertragsumsetzungsquote? Und da wäre, wenn das jetzt praxisbezogen wäre, das habe ich bis jetzt angefragt, auch keine Antwort zugehört, wäre das natürlich ein Hebel, den Praxen vielleicht dann mal irgendwann aufs Dach zu steigen und zu fragen, Moment mal, du hast hier in 98% aller Abgaben angeblich technische Probleme und verordnest auf Papier, was ist denn da los? Wenn das allgemein ist, glaube ich, wird das auch nicht viel bringen.
Warten wir mal drauf. Also die Reaktion der KBV ist mir ja noch nicht ganz bekannt und der Kassenzahnärzte, ob die das auch so gut finden. Bitte?
Die haben sich noch Zeit auserbeten.
Die haben sich noch Zeit auserbeten, um ihre Begeisterung kundzutun. Also nochmal, es passiert ja gerade das, was wir seit vielen Jahren rund ums E-Rezept erleben, nämlich es gibt die Ankündigung eines weiteren Termins. Nicht mehr, nicht weniger, immerhin jetzt diesmal ein halbes Jahr, bevor er dann stattfinden soll. Diesmal spezifisch für eine andere Zielgruppe. Über die Apotheken redet man gar nicht mehr, weil die sind ja schon ready. Ja, die warten ja nur darauf, dass es losgeht. Und alle anderen Player, die da Daten sammeln und so und also E-Rezept-Enthusiasten Ralf König und so, die freuen sich auch schon alle drauf, ist ja klar. Nur ob da die Ärzte jetzt deswegen so unglaublich granatenmäßig mitmachen, nur weil denen einer sagt, so, wir fangen jetzt übrigens am 1.1. an. In Klammern, wenn du nicht mitmachst, dann kriegst du was? Was kriegst du denn dann,
genau,
wenn du nicht
mitmachst? Es steht nach wie vor keine Sanktion im Gesetz. Und deswegen, du musst ja diesen alternativen Weg vorhalten. Als Ausnahme, falls irgendwie technisch was nicht funktioniert, musst du ja, das auf Papier haben wir ja schon oft besprochen, irgendwie das Arzneimittel verordnen können. Und die Frage wird halt, inwiefern die Ärzte da auch gemonitort werden und das nachgehalten wird, wer da wie verordnet. Die Krankenkassen,
was ahnen wir, was würden wir sagen, so unser Gefühl, wie ist dein Gefühl, wie das Monitoring so stattfindet?
Ich denke, der Herr Gassen wird da schon aufpassen, dass das nicht allzu arg und zu streng wird für die Ärzte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass tatsächlich über dieses EGK-Verfahren, was jetzt eingeführt wird, bei den Praxen ein bisschen größere Bereitschaft ist, wenn die Karte eh gesteckt ist, dann zu sagen, ja komm, spielen wir das Rezept drauf, ist ja egal.
Und richtig Spaß macht es in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass die elektronische Patientenakte, von der ich immer noch die Meinung bin, das ist das, was vorher kommen müsste, aber dass man da jetzt auch sagt, ach, da geben wir jetzt auch noch Gas.
No? Da soll das E-Rezept ja auch mit rein, dass die Krankenkassen...
Wäre auch grundsätzlich ja nützlich, ne?
Wäre grundsätzlich nützlich, genau, gibt es nichts gegen einzuwenden. Dann soll dieses PIN-Verfahren in die E-Rezept-App integriert werden, sodass du praktisch diese Freischaltung deiner EGK aus der App machen kannst. Auch das ist eine Vereinfachung. Also ich glaube schon, dass da Bewegung reinkommen wird, jetzt im Juli vielleicht schon und dann ab 1.1. Ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, dass es einen Big Bang gibt und eine große Umstellung. Das wird ein schleichender Prozess sein und irgendwann haben wir es
dann. Ein schleichender Prozess, genau. Wir sind ja jetzt schon auch Mitte 23. Alle unsere Wetten von vor 2 Jahren,
die
könnte ich jetzt wieder rezitieren und sagen, ja, wir sind immer noch im Korridor 24, 25 und alle, die auf den Bühnen der Vision A-Welt gesagt hatten, nein, 23, haben wir schon 50% oder sonst irgendwie, den spiele ich das gerne nochmal vor in dem Kontext. Und es liegt nicht nur daran, dass das System so unglaublich langsam wäre oder diese Behauptung, nämlich, dass ja alle anderen das blockieren würden. Es geht gar nicht um Blockade. Es geht nur darum, dass zum Beispiel der Gesetzgeber, so wie er gerade mal wieder zeigt, nämlich sagt, wir machen es ab 1.1.24 für bestimmte Zielgruppen. Und dann auch
aber
nicht.
Aber ohne Like Deacon dann vermutlich, ne? Aber
das ohne Like Deacon, genau. Da hat ja der Lauterbach gesagt, er hätte ja nur damals vor ein paar Wochen das nicht bestätigen können, weil man noch die Modalitäten des Aufhebungsvertrags verhandelt hätte. Also, weil das ja geheim gewesen wäre. Deswegen hat er es im Nachhinein nochmal gesagt, dass das geheim war. Aber da sitze ich dann auch manchmal so und denke, das meinen die alles nicht ernst. Ja?
Ja.
Also nun, und jetzt wird ja auch wieder darüber diskutiert, wie man die Gematik anders aufstellt und sonst irgendwie, ja, das, ich sag mal, ich wäre ganz froh, wenn es da Leistung gäbe, ne?
Ja. Ich muss mich nochmal entschuldigen bei den ZuhörerInnen. Wir müssen jetzt nochmal zurückspringen zu den Änderungsanträgen Alp-VVG. Haben wir einen Punkt vergessen. Die 50 Cent, die die Apotheken kriegen sollen für die Lieferengpassbewältigung, die bleiben drin, die werden nicht erhöht. Der Großhandel sollte die ja auch kriegen. Das wurde jetzt gestrichen. Dafür kriegen die Großhändler jetzt pauschal pro Packung, also unabhängig von Engpass oder nicht, 3 Cent mehr, nämlich 73 statt bislang 70. Plus den prozentualen Aufschlag, der ja auch gedeckelt ist bei den Großhändlern. Finde ich persönlich eine gute Regelung, einfach zu sagen, wir sparen uns diesen ganzen administrativen Aufwand, den Nachweis, wie auch immer, wir erhöhen einfach das Honorar. Klammer auf, hätte man vielleicht bei den Apotheken
mein
auch machen können.
Ich hätte da, ich komme mit einem Vorschlag, Änderungsantrag, ja. kann ich den als Bürger eigentlich auch, kann ich auch einen Änderungsantrag irgendwo hinschicken?
Ja, schicken oder? Kannst du alles, aber es bringt nichts.
Es bringt nichts. Okay, ich versuche dann trotzdem, also Änderungsantrag vom Team nur mal so zum Wissen. Ja. Wir wünschen uns eine ähnliche Regelung für die deutsche Apotheke, nämlich nicht 3 Cent, sondern wir würden gerne 3 Euro mehr haben pro Packung, also Honorarerhöhung konsequent, das wäre fair, das wäre angemessen, da hätten wir die Honorardebatte weg, die Lieferengpassdebatte weg.
Vielleicht könnte man sich dann die 50 Cent auch runter wegfahren lassen pro Engpass.
Würden wir sagen, verzichten wir auf die 50 Cent, gibt 3 Euro pro Packung. Damit wäre das dieser Honorargap halbwegs geschlossen. Die Abda wäre glücklich, die deutsche Apothekerschaft werde beseelt. Es wird ein Jubellied auf Karl Lauterbach und sogar auf die Ampelkoalition gedichtet. Vielleicht von wenigen gesungen, aber damit wären wir durch.
Hoffentlich nicht.
Ich finde diese, also man spürt aber diese 50 Cent, jetzt bin ich ja gespannt. Wie wird es denn bemessen? Wie wird es denn logistisch umgesetzt? Wann kriegt man das
Geld? Ja, also eigentlich, das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn du es jetzt so spezifisch machen willst und genau die Engpässe damit auch adressieren willst, macht es ja irgendwie inhaltlich Sinn, wenn das Ganze dann so kompliziert wird, dass das Ganze administrativ aufgefressen wird, die 50 Cent, dann macht es schon wieder keinen Sinn, dann wäre es sinnvoller, das Honorar zu erhöhen. Ja, ist ein bisschen eine Gretchenfrage irgendwie. Ich finde es jetzt beim Großhandel, finde ich es wirklich sinnvoller, da nicht diese MSV3-Abfrage zu honorieren, sondern einfach zu sagen, ihr habt damit auch einen Aufwand.
Genau.
Und der ist jetzt nicht unbedingt packungsbezogen, sondern der ist, kann man pauschal sehen. Und die waren ja eh mal dran mit einer Honorarerhöhung. Insofern finde ich das gut. Wahrscheinlich, die würden sagen,
wie viel sind denn dann so 3 Cent pro Packung, also pro RX-Packung irgendwie, oder? Geht das dann im Jahr? Für ein Jahr oder ist das eine ewige Regelung jetzt?
Nö, wissen wir das? Jetzt, das ist nicht befristet erstmal.
So, wie viele Packungen gibt es so? 700 Millionen? 800 Millionen? So, das heißt, die kriegen dann 1 Cent, heißt 7 Millionen kriegt der komplette pharmazeutische Großhandel. On top, quasi. Nee, 3 Cent, 20 Millionen.
Aber ich habe jetzt extra nicht, ich habe die Zahlen nicht hier, Tom, deswegen habe ich.
Ja, spannend. Also müsste man mir echt ausrechnen, um wie viel geht es eigentlich, ja? Ist jetzt nicht dramatisch viel, aber ja, wird, also ist ein Schöppchen.
Da habe ich noch eine andere schöne Zahl für dich, nämlich 400.000 Euro möchte der Minister Lauterbach ausgeben pro Jahr pro Kiosk. Der hat jetzt das sein
400.000 Euro. Und er wollte 1.000
Euro.
Warte mal, ganz kurz.
Er wollte 1.000, sind wir 400 Millionen Euro nur für diese blöden Kioske. Davon sollen 75% die Krankenkassen bezahlen, 5% PKV, 20% die Kommunen. Die Kommunen sollen Initiativrecht
haben. Die haben richtig Kohle. Wissen wir auch, die Kommunen, die sind ja so, also die liegen ja quasi im Geld.
Ja. Also das, vor allem das Initiativrecht geht von denen aus. Die können sagen, wir wollen so einen Kiosk haben, dann müssen die Krankenkassen mitmachen, finde ich auch spannend irgendwie. Und dann sind da so ein paar Leistungen, stehen im Gesetzentwurf drin, also der Referentenentwurf, muss man dazu sagen, der ist jetzt heute am Mittwoch, 21. Juni, bekannt geworden. Also, ja.
Nochmal ganz kurz. Also, die Absicht dieses Bundesgesundheitsministers, der ja gesagt hat, wir würden gerne was machen, auch bei den Apotheken, aber die Kassen sind ja leer. Ja. Der hat dann gesagt, Krankenkasse, 75% tragen die. Also 300 Millionen Euro für, bis zu 300 Millionen Euro müsst ihr schon mal euch drauf einstellen, kostet so ein Gesundheitskiosk.
Es sind Vielfaches im Übrigen von den vermeintlichen Effizienzreserven. Wie
kommen so 400.000 Euro eigentlich zustande? Und sind da schon die Setup-Kosten eigentlich drin, würde mich interessieren.
Ja, ist alles drin, also 80% Personalkosten, 20% für Ausstattung und so.
Ausstattung.
Das soll eine Pflegekraft
leiten. Also Miete zum Beispiel.
Das Ding, sowas zum Beispiel, genau. Ja, da ist dann alles drin.
Also da kann ja nicht viel Quadratmeter, ist dann schon ein Kiosk. Weil wenn ich denke, von 400.000 Euro, 100.000 Euro Miete, inklusive, ne? So, also wenn ich nur 25...
Der soll ja zum Teil bei den Kommunen eingerichtet werden, in schon bestehenden Räumlichkeiten. Ich glaube, davon haben die auch so
viel. Im Gesundheitsamt in der Regel. Die sind ja auch personell top ausgerichtet. Die freuen sich natürlich, wenn ein bisschen...
Und ganz ehrlich, das ist dann das vermeintliche niedrigschwellige Angebot, was der Minister damit schaffen will, dass die Leute dann ins Gesundheitsamt gehen.
Da freuen die sich besonders.
Und dann fragen, bei welchem Arzt sie eigentlich welche Präventionsleistung abrufen können. Also das erscheint mir auch wirklich so weit weg von einem Versorgungsalltag. Das Geld hätte man besser den Praxen und Apotheken geben sollen, Die sind gut aufgestellt in der Fläche.
Ja, oder von mir aus gibt es ganz viel. Es gibt ja im Gesundheitssystem insgesamt, und davon sind die Apotheken ein sehr, sehr wichtiger Teil, die Arzneimittelversorgung. Aber es gibt viele darbende Bereiche. Und wenn wir in Versorgung denken, zum Beispiel von Kindern, das erleben wir, Arzneimittel für Kinder, hat anscheinend nicht den Superfokus im Ministerium gegeben dafür. Ja, wieso kümmere ich mich nicht mit 400 Millionen Euro darum, dass bestimmte Bereiche, wo es um Kinder und Jugendliche geht, ja, Post-Corona, diese psychiatrische Begleitung, von der wir wissen, dass zum Beispiel in Österreich ein großes Thema ist und dort Modelle gibt und Programme gibt für die Kinder, wo wir so, also ich frage mich wirklich, wie kommt man dazu, sowas in dieser Zeit aufzusetzen? Ja, und zu behaupten. Ja,
und dann reinzuschreiben, es soll die Doppelstrukturen sollen vermieden werden damit. Ja, dann macht das
und
doch
du erzeugst
nicht. Das wäre schon mal.
Ja. Richtig, du erzeugst sie wirklich. Und ich frage
mich
auch.
Ich habe noch was für dich, worüber du jetzt. Uns läuft die Zeit weg, Tom. Ich habe noch eins, genau dazu einen Punkt,
den
ich, glaube ich, herrlich drüber aufregen können.
Ja, hoffentlich.
56, 57 Seiten ist dieser Gesetzentwurf lang. Das Wort Kiosk taucht auf 28 Seiten 121 Mal auf. Das Wort Apotheke kein einziges Mal. Das Gesetz heißt Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Und der Minister meint, dass die Apotheken damit nichts zu tun haben.
Richtig.
Das muss man sich wirklich mal überlegen. Also
ja, und ich sage das auch, und damit auch die Arzneimittelversorgung nicht. Weil Arzneimittelversorgung findet in Deutschland, da kann auch der liebe Herr Lauterbach noch nichts dran ändern, auch wenn er versuchen, findet zunächst mal über Apotheken statt. Punkt.
Na klar.
So, und nichts anderes. Das heißt, er schließt einen wesentlichen Punkt an der Stelle auch einfach mal wieder aus, ja, weil er es entweder nicht im Blick hat oder nicht im Blick haben will oder weil er es einfach nicht kann. Und jetzt kommen wir nochmal, jetzt, weißt du, Kiosk, also allein diese Beschreibung Kiosk, das klingt ja so, ja, aber für mich ist der Kiosk immer noch da, wo du Zigaretten, Alkohol und eine Zeitung bekommst. So, und das hat sich nicht wirklich geändert. Und in Berlin, wir sind ja in die Stadt der Kioske, hier heißen die Späti, Spätkauf, hat aber trotzdem ganz
Tag geöffnet. Wasserhäuschen heißen sie, glaube ich.
Genau, Wasserhäuschen, was auch immer. Und am Ende wissen wir doch, gibt es ein paar Klischees darüber, was du da insbesondere bekommst. Nämlich
meistens nicht Substitutionsangebote.
Meistens Sachen, die nicht wirklich gesund sind, gibt er dem Kiosk.
Pass auf, ich hab jetzt einen Vorschlag. Der Lauterbach soll einfach die 400 Millionen den Berliner Spätis geben und die sollen einfach dafür den Leuten sagen, rauch aber besser nicht so viel und
genau.
Trink nicht so viel. Und dann
die testen dann aber auch wieder auf alles Mögliche. Ja. Weil haben die ja auch gezeigt.
Haben die bewiesen.
Können die alle.
Beste Teststelle hier in der Dönerbude bei uns.
Ich finde noch eins, Alex, ich würde mir wünschen, dass die Präqualifizierung bleibt. Aber eben nicht für Apotheken und Hilfsmittel und sonst. Ich hätte gerne Präqualifizierung für GesundheitspolitikerInnen. Ehrlich, die hätte ich gerne, die müsste jetzt mal eingeführt werden. Vielleicht kann das auch der Gesetzgeber sicherstellen irgendwie.
Blinden
da braucht vielleicht das Verfahren. Ja, einfach, ich hätte gerne, damit es etwas lauterer zugeht, nicht laut, sondern lauterer an dieser Stelle und damit das System nicht den Bach hinuntergeht, hätte ich gerne eine Präqualifizierung und damit man einfach weiß, die können das und die reden nicht Scheiß und die verabschieden auch nicht 312 Gesetzentwürfe kurz vor der parlamentarischen Sommerpause und werfen den Leuten wie so ein Kübel, wirklich ein Kübel Mist hin und sagen, so, und jetzt befasst euch mal mit den vielen 100 Seiten, die wir uns hier aus dem Kleinen gedrückt haben.
Nach der Sommerpause.
Ja. Das ist so wirklich, ich finde es auch armselig, weil es keines der vielen akuten Probleme, die dieses System hat, Arzneimittelversorgung, Honorierung, Pflege, Kliniken und so, nichts steht da drin. Nichts.
Ja.
Und es rettet nicht dieses System, sondern es macht kompliziert. Ich höre auf.
Wir sind deutlich in unserer Zeit. Ich habe es euch versprochen.
Ich gehe zum Späti.
Ja,
ich hole mir ein Eis.
Sorry, falls wir euch ein bisschen mit Themen überladen haben. Beschwert euch beim Lauterbach. Es sind nicht wir schuld.
Ja, ich hole mir ein salzarmes Eis gerade, dass ich mich weniger aufrege.
Ich liebe aber Karamell-Salzeis. Darf ich das?
Ich könnte auch so eins mit Eierlikör, da hätte ich auch Lust drauf, sowas.
Okay. Tom, wir sehen uns gleich am Wasserhäuschen. Bis gleich.
Am Wasserhäuschen. Tschüss. Ja, das war doch schön.
Ein wilder Ritt, alles klar. Macht's gut.
Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen. Auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 € im Monat zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.